Liebe Schwestern und Brüder, vor einiger Zeit, nach einem Vortrag in einer norddeutschen Großstadt, geht nachher ein Mann auf mich zu und stellt sich vor. Und da fällt mir wieder ein, das war ein alter Jugendbekannter. Da habe ich immer bewundert, weil er unheimlich viel Erfolg hatte. Er hat damals einen großen Wettbewerb gewonnen. Ich meine, es war ein bundesdeutscher Wettbewerb für junge Kaufleute. Er hat alle möglichen Förderungskurse bekommen, wurde früh Direktionsassistent und wurde Betriebsleiter damals in einer ganz aufstrebenden Firma. Und dann habe ich ihn aus den Augen verloren. Und das war ein Hallo, dieses Begegnen wieder, wie einst in alten Tagen. Und dann frage ich ihn, wie geht's deiner Familie? Dann erzählt er von unheimlich großer Not, durch die sie hindurchgegangen sind. Er erzählt von Leid bei seinen Kindern. Sag ich, ja, wie geht es beruflich? Dann sagt er, ich habe seitdem eigentlich nur rückwärts gearbeitet. Und ich habe gar nichts Großes mehr vor. Und ich merke plötzlich, ich bin einem gebrochenen Menschen gegenüber. Da ist gar nichts mehr da von dem Schwung der Jugendjahre. Es ist wie, wenn das Leben einen Menschen zerbrochen hat. Und wie er mit mir spricht, da merke ich, seine Augen sind Tränen. Er spürt etwas, das er nicht mehr weiter weiß. Ich fühlte mich so furchtbar ratlos, was ich diesem Mann sagen soll. Was soll ich denn ihm zusprechen? Soll ich sagen, du musst dich eben nochmal bemühen, du musst dich nochmal anstrengen? Ein Scherbenhaufen des Lebens. Vielleicht sprechen wir nur manchmal nicht häufig genug über die Tiefen der Menschen, wenn wir nicht immer wieder an den Punkt kommen. Wie viele Leute um uns her sind längst an diesen Punkt gekommen, sie nicht mehr weiter wissen, wie sie mit ihren Kindern umgehen sollen, dass sie mit ihrer Ehe in einer Sackgasse sind, dass sie beruflich nicht mehr weiter wissen, dass sie nicht an morgen denken können, was ihre Gesundheit betrifft, dass sie Streit haben in den Familien hin und her und keiner weiß den Weg mehr. Und da soll uns groß werden, wie Gott tröstet und wie Gott Mut macht, ganz anders als wir reden. Das beobachten wir ja in all diesen Predigten, die wir dort aus dem Jesaja-Buch in diesen Sonntagen herausnehmen. Ich habe heute zwei Punkte. Der dritte Punkt wird das Abendmahl sein, wo es Ihnen Jesus selbst noch einmal zusprechen will. Der erste Punkt, nicht du. Jetzt müssen Sie noch einmal dieses Wort ansehen. Wie oft, dass Gott sagt, er rechtet mit den Leuten. Nicht du, du hast mich doch nicht gerufen. Du hast mir doch nicht Schafe des Brandopfers gebracht. Ich habe dich doch nicht bemüht mit Weihrauch. Mir hast du auch nichts gekauft. Für mich hast du doch nichts gemacht. Das ist ja wie eine kalte Dusche. Das ist doch an Gläubige gesprochen. Die Gläubigen hatten doch so viel für Gott getan. Und das tut uns immer wieder weh, wenn uns Gott so etwas durchstreicht und sagt, für mich hast du das alles nicht getan. Mich hast du nicht gerufen. Ja, sagen Sie mal, haben die nicht gebetet? Mich hast du nicht gerufen? In den Tiefen unserer Enttäuschung kommt Gott und macht die Enttäuschung perfekt. Und dem müssen Sie standhalten. Wir kommen dann so gern mit ein paar Lob- und Ermunterungsworten und richten Leute wieder auf und wollen sie hochpäppeln. In den Tiefen der Not kommt Gott und zeigt uns, wer wir wirklich sind. Und sagt, du hast mir noch gar nichts gebracht. Aber Herr, ich habe doch schon so schön gebetet. Ich habe doch dir schon so treu gedient. Ich habe doch dir schon so große Opfer gebracht. Und Gott sagt, mir nicht. Das tut weh, wenn Gott das alles durchstreicht, was wir an Großem getan haben. Warum meint er das? Du hast aus der Tiefe deines Herzens noch nie zu mir geschrien. Du hast schon viele Gebete gesprochen. Aber mich hast du in der Tiefe deines Herzens noch nie gebraucht. Da deckt Gott etwas Furchtbares auf, dass man dem Namen nach Gott gehören kann, aber nicht mit dem Herzen. Dass man von ihm etwas will, aber ihn gar nicht ganz will. Und da sagt Gott dem Volk Israel, dass das als selbstverständlich nahm, mit ihm zu leben, ihm zu dienen. Mir hast du nicht gedient, mich hast du nicht gerufen, mir hast du keine Opfer gebracht. Ich habe das von dir gar nicht gewollt. Was ich wollte, war immer das Opfer deines Herzens und die ganze Hingabe deines Lebens. Jetzt muss ich noch mal daran erinnern, an diese Begegnung, die ich da hatte in dieser norddeutschen Großstadt. Wenn man so mit Menschen spricht, da denkt man immer wieder, ich darf doch nicht auch noch das harte Wort an einen Menschen richten. Und es gibt doch keine Ermutigung Gottes, ohne dass wir einmal ganz schonungslos wieder uns selbst sehen. Dass wir uns selbst sehen, das sind keine dunklen Schicksalsmächte, die uns da so beuteln und herumschlagen. Sondern das ist mein Leben, für das ich große Verantwortung trage. Und so vieles in meinem Leben, unter dem ich leide und seufze, ist meine eigene Schuld. Und Gott spricht auch in den Tiefen unserer Zusammenbrüche von Schuld. Und ich halte das nicht für gut, wenn wir heute meinen, wir könnten das ausklammern und dürfen das dem Menschen nicht mehr zumuten. Sonst gibt's keine Ermutigung und keinen Trost. Es ist ein Gift in uns, ein ganz langsam, aber verheerend wirkendes Gift, das unseren ganzen Leib und unsere Seele zersetzt. Und dieses Gift tragen wir von Kindesbeinen an uns. Dieses Gift, das wir an uns selbst glauben und uns selbst gefallen. Und dieses Gift, das wirkt sofort auch im frommen Menschen. Kaum sind wir gläubig geworden, dann sagen wir, oh, wie schön mache ich das doch alles für Gott. Und wie treu diene ich ihm. Und wie groß ist meine Einsatzbereitschaft. Und wie lieb bin ich doch. Das ist ein Gift, das uns tötet, weil es uns von der Lebensquelle trennt. Gott sagt, nicht du, gar nie du. Und darum muss das mit Rumpf und Stiel in uns bekämpft werden. Das ist noch schwieriger als das Senfgas aus den persischen Verwundeten und unseren Kliniken rauszukriegen. Dieses unheimlich wirkende Gift der Selbstgefälligkeit, wo wir von uns eingenommen sind und sagen, ich bin doch ein ganz anständiger Christ und ich komme doch schon ganz weit. Und darum streicht das Gott durch und sagt, nein, nein, nein. Das hat dir der Teufel eingeredet und das ist nicht so. Mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Ich habe heute gemeint, wir sollten einfach das Abendmahl einmal zurückstellen. Wir sind ja nicht an die Formen gebunden, sondern das müssen wir vielleicht vorher vor dem Abendmahl noch klarstellen, wie das bei uns aussieht. Dass Gott seinen gläubigen Leuten sagt, nicht denen draußen in der Welt, nicht den Gottlosen, du hast mir fortwährend Schweiß und Mühe gemacht. Und das war nicht nur damals, wo Jesus gerungen hat im Garten Gethsemane, sondern die ganzen letzten Tage, wo wir unser eigenes Wesen gelebt haben, hat Gott gelitten und geseufzt. Das hat Gott kaum ertragen können, wie wir ohne ihn gelebt haben. Darum ist nichts damit getan, dass wir immer wieder auch als Christen anderen Menschen diese Ermunterung geben, du musst noch mal packen, richte dich auf, rappel dich zusammen, lassen Sie doch all diese Ermunterungen. Sondern wir wollen hier eine Schar sein, wo man sich nicht schämt, davon zu reden, ich war dem Herrn sehr viel untreu, bis in diesen Tag hinein. Und ich habe dem Herrn täglich viel Not gemacht, Arbeit. Ich bin gar nicht der Christ, den gibt's gar nicht. Das gibt gar nicht diese Leute, die da so fröhlich Jesus nachfolgen, sondern es gibt Leute, die ihn sehr strapazieren, auch mit ihrer frommen Art. Und wir haben Gott viel in den Weg hineingelegt, was es ganz arg schwer macht. Und Gott sagt, nicht du, nicht du. Nicht du hast mir gedient, nicht du hast zu mir gerufen. Das ist gar nicht groß von dir. Dann kommt das Zweite. Nicht du war das Erste, das Zweite. Ich, ich. Und das ruft Gott noch einmal so hinein, wie man nur in einem Rechtsstreit rufen kann. Ich, ich, sagt Gott. Und er stellt das dagegen, gegen mein eigenes Tun. Er hält doch nichts von dieser äußerlichen Christlichkeit, sondern er sagt, ich, ganz ähnlich wie es Jesus gesagt hat, ihr habt mich nicht erwählt. Doch, doch, ich habe mich doch für dich entschieden, sagen wir. Nein, das war es nicht. Ich habe mich für dich entschieden. Das ist der tragende Grund, auf dem du allein leben kannst und was dich allein hält. Und dann spricht Gott dieses Wort so klar. Ich, ich tilge deine Sünden. Wir hatten gestern einen eindrucksvollen Vortrag von Alfred Burchard, seinem Judenchristen in unserem Gemeindehaus drüben, wo er uns das ausführlich noch einmal dargelegt hat, wie das für Juden bis heute ist, dieses Wissen um die Sünde, dass selbst ihr verehrter Vater David so schuldig wurde vor Gott. Und es gibt eigentlich aus diesem Dilemma überhaupt keine Lösung. Da spricht Gott von einer Vergebung. Wie soll sie denn geschehen können? Und wenn Sie sich einmal überlegen, wie soll denn Vergebung überhaupt funktionieren können? Wie sollen denn die Dinge meines Lebens je in Ordnung gebracht werden können, die ich gar nicht mehr in Ordnung bringen kann? Die Menschen sind gestorben, an denen ich mich versündigt habe. Ich kann gar nicht mehr das in Ordnung bringen, weil es oft zu viel Unheil schon in Gang gesetzt hat. Wie soll denn das wirklich bewältigt und außer Kraft gesetzt werden können? Das geht doch gar nicht. Und dann rechtet Gott, ich tilge deine Missetaten. Ich wisch das vom Tisch. Ich tue das jetzt weg. Sie haben ganz recht, wenn Sie sagen, eigentlich gibt's das nicht, Vergebung. Und wir müssen noch einmal in die ganze Tiefe unseres Wesens hinunterblicken, dass da gar nichts ist, was Gott gefallen kann, auch nicht in unserem Herzen und in unserer Seele. Da ist nichts, womit wir irgendetwas bei Gott gewonnen oder gefunden hätten. Und wenn heute in diesem Gottesdienst Menschen da sind, die in der Depression an sich selber verzweifeln, dann verkünde ich denen die ewig gültige Gnade Gottes. Um meinetwillen tilge ich deine Sünden, sagt Gott. Nicht um deinetwillen, um meinetwillen. Er hat das Recht dazu. Und das gebührt allein ihm in seiner Majestät, über Schulden das letzte Wort zu reden, weil sie vor ihm getan sind und von ihm nur gelöscht werden können. Und das, was er tut, ist vollkommen und ganz. Ich tilge deine Missetaten um meinetwillen. Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünde nicht. Ich tue das jetzt weg, ganz heraus. Ich war vor ein paar Tagen mit einem jungen Mann im Auto gefahren, der mich mitnahm. Ein fröhlicher, junger Christ, seiner Familie. Dann fragte ich ihn so, es ist ja immer interessant, wenn man andere fragt, wie bist du zum Glauben gekommen? Und dann erzählt er, dass er als junger Mensch ganz im Rauschgift erlegen war. Man hört das ja so selten, wie diese Bindungen sind. Eigentlich aus Neugier hineingegangen und drin verfallen. Und dann wurde er so schlimm, dass er in die Klinik kam. Er kam in psychotherapeutische Behandlung in der Klinik. Die Ärzte wollten die Ursache herausbringen und dann sagte er nur, das, was so viele junge Leute heute sagen, ich habe gar keine Zukunft. Ich kann nur leben, wenn ich spritze. Und die Ärzte sagten, dann können wir ihnen nichts mehr geben, wenn sie keine Zukunft haben. Er sagt, es war erschütternd, wie die mich allein gelassen haben. Die Ärzte sagten nur, sie machen höchstens noch ein Vierteljahr durch. Und dann erzählt er, wie das war, nachdem er aus dem Krankenhaus entlassen war in Frankfurt, wie eine Frau, eine Christin, die missioniert unter Rauschgiftsüchtigen. ihm das eine Wunder erzählt. Jesus macht frei und nimmt ein so zerstörtes und wertloses Leben an und tut dieses wunderbare, große Geschenk einer Neugeburt eines Lebens. Und er sagt, bei mir ist es merkwürdig gegangen, was bei wenig Fixern so geht. Ich konnte von heute auf morgen brechen. In der Kraft Jesu. Ich habe mein Leben ihm übergeben und ihr wisst gar nicht, was das für Christen ist. Das habt ihr nie erlebt. Wenn Jesus einem wieder den Raum gibt, dass man weiß, ich kann leben, da ist mir Zukunft geöffnet. Ich weiß, wohin mein Weg geht. Ich darf mich in seine Arme werfen und ich brauche nichts beschönigen an meiner Vergangenheit. Das ist alles ohne ihn gelebt. Ich tilge deine Missetaten. Und dass sie jetzt nicht bloß die einzelnen Schulden ihres Lebens da niederlegen, sondern ihr gesamtes zerbrochenes Leben, den ganzen Scherbenhaufen, bis in unsere Todesstunde hinein, ist das das, was wir rühmen und was wir glauben und was wir erkennen. Er hat meine Sünden weggenommen. Ich will deiner Sünden nicht mehr gedenken. Das ist eine Absichtserklärung Gottes. Ich will nie mehr dran denken, auch nicht am jüngsten Tag. Ich will nimmer dran denken. Er will dir in den nächsten Tagen keine Vorhaltungen mehr machen, nicht immer wieder den kleinen Stupser geben und sagen, naja, das ist ja bei dir die schwache Stelle. Er will nicht mehr dran denken. Er will machen, wie wenn es nie gewesen wäre. Er will alles so neu machen. Er will dich überschütten mit seinen Gaben und will einen neuen Menschen aus dir machen. Ich will, um meinetwillen, dieses um meinetwillen können Sie auch noch anders auslegen. Nicht nur, dass das der Grund ist der Vergebung, dass es um des Opfers Jesu willen allein möglich ist, weil er Schuld durchstreichen kann, weil er sein Blut dafür vergossen hat. Aber auch ganz anders können Sie es auslegen. Das ist die Ehre Gottes, nicht wegen dir, sondern Gott will seinen Ruhm vor der Welt aufrichten. Und sein Ruhm, das sind nicht spießbürgerliche Christen, sondern sein Ruhm, da legt Gott seine Ehre rein in dieser Welt, sind solche gescheiterten Gestalten wie jener Fixer, der die Gnade Gottes rühmt. Und dann ist keiner jetzt in unserer Kirche, der nicht sagen muss, das ist meine Lebensgeschichte. Ich habe nicht zu Gott gerufen. Es war nicht mein Beten und war nicht mein Eifer. Und sogar nach meiner Bekehrung war es das nie. Sondern es war überwältigend, wie Jesus mir nachgelaufen ist und mich gesucht hat in seiner riesengroßen Treue. Und dann hat er mir seine große Vergebung so wichtig gemacht und weggewischt, alles weggewischt. Und wenn ich jetzt den Mund aufmache, dann möchte ich seine Gnade rühmen, die ich erfahren habe, seine Güte an mir. Was sollen wir denn reden von allem anderen? Lass die anderen Moral predigen. Lass die anderen predigen, wie man eine Welt neu gestaltet. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Und die Kraft meines Lebens und die Ideen und die Pläne für mein Leben und das, was möglich ist, die beziehe ich nicht von mir, von ihm, nicht du, ich. Und ich wollte, dass sie es zu Hause auf den Zettel schreiben, an ihren Spiegel stecken und sagen, Gott spricht nicht du, ich. In ihrem Leben will er wirken und Größeres gibt's gar nicht mehr. Als dass Menschen sich ganz und völlig Jesus in die Arme werfen. Nicht du, sondern er. Amen.